Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
Mit Katja Bigalke herzlich willkommen zu einer Breitband-Ausgabe, die sich aus gegebenem Anlass dem Thema Wahlen widmet. Einmal von einer Forschungsperspektive aus. Wir sprechen mit der Wissenschaftlerin Pola Lehmann, die unter anderem Wahlprogramme mit Hilfe von Algorithmen auswertet. Was dabei herauskommt, ist eines unserer Themen heute. Und dann interessiert uns auch der sicherheitstechnische Aspekt bei den Wahlen. Vor 2 Wochen schon hatte ja der Chaos Computer Club darauf hingewiesen, dass PC-Wahl, ein Programm zur Übertragung von Wahlergebnissen, unsicher ist. Abgesehen von der Tatsache, dass diese Sicherheitslücke nach wie vor besteht, fragen wir uns, ob es nicht viel sinnvoller wäre, wenn öffentliche Institutionen statt proprietärer Software, also solcher, deren Quellcode unter Urheberrechtsschutz steht, offene Software zu verwenden, wie es auch die Unterzeichner des offenen Briefes Public Money, Public Code fordern. Dazu also gleich mehr nach der Netzmusik, die uns natürlich auch durch diese Sendung begleitet. Bei unserem ersten Titel ist gleich der Name Programm, denn die brasilianische Band The Dream Pop Project macht genau das. Träumerische Popmusik mit melodischen Klängen. Afraid to Love heißt dieser Titel.
Topic.
Vielleicht haben Sie das ja auch schon bemerkt, bei diesem Wahlkampf, der ja sonst eher langweilig war, wurde, wenn man auch die Posts in den sozialen Netzwerken mit berücksichtigt, so viel politischer Text produziert wie niemals zuvor. Das trägt aufgrund der schieren Masse jetzt nicht unbedingt dazu bei, besser zu verstehen, wofür die Parteien eigentlich stehen. Es sei denn, man wertet diese Daten systematisch aus, wie es zum Beispiel seit 1979 Wissenschaftler mit dem sogenannten Manifesto-Projekt machen. Sie überprüfen politische Texte auf die Einstellungen ihrer Herausgeber, also der Parteien, und ordnen die Aussagen nach einem vorher definierten Schema, zum Beispiel eher linken oder rechten Positionen zu. Diese Form der Textanalyse, die hat sich in den letzten Jahrzehnten natürlich auch mit Hilfe der Computertechnik viel weiterentwickelt. Heute gibt es zum Beispiel komplett eigenständige Algorithmen, die die Auswertungen vornehmen. Welche Vorteile und welche Grenzen das hat, darüber haben wir mit der Sozialforschung Forscherin Polan Lehmann vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung gesprochen. Meine erste Frage an die Doktorandin, die an dem Manifesto-Projekt mitarbeitet, war dann auch, wie das genau funktioniert.
Das Manifesto-Projekt, in dem ich arbeite, gibt es eben tatsächlich schon seit 1979 und da haben sich mehrere Politikwissenschaftler zusammengefunden aus vielen unterschiedlichen Ländern, die sich alle für Parteien und Parteienwettbewerb interessiert haben und sich irgendwie gewünscht haben, dass es eine Möglichkeit gibt, wie sie Parteipositionen messen können und auch dann über Länder vergleichend analysieren können. Und da ist die Idee entstanden, dass man die Wahlprogramme nimmt, weil das Dokumente sind, die es in fast allen Ländern gibt und die man deswegen gut als vergleichbare Quelle nutzen kann. Was dann in dem Projekt passiert ist, dass wir eben in all den Ländern Menschen haben, die dort für uns arbeiten, die bei uns unter Vertrag sind und die tatsächlich diese Wahlprogramme lesen, also ganz klassisch und in einzelne Aussagen unterteilen und dann für jede dieser Aussagen bestimmen, welches Politikziel die Partei damit verfolgt. Und so kann man dann am Ende bestimmen, wie viel Prozent in dem Wahlprogramm um welches Thema geht und damit eben auch, wie wichtig einer Partei ein bestimmtes Thema ist. Und dann gibt es auch viele Möglichkeiten, was dann viel genutzt wird, darüber auch dann Rechts-Links-Positionen der Parteien zum Beispiel zu bestimmen.
Vielleicht, um das nochmal konkreter zu machen, was sind denn konkret linke und rechte Themen? Und was sind so Zwischenthemen? Also mir fällt jetzt zum Beispiel das Thema Umwelt ein. Das kann ja durchaus von linken als auch von rechten Parteien für sich beansprucht werden.
Also ganz klassische Themen ist zum Beispiel soziale Gerechtigkeit oder auch Wohlfahrtsstaatsausbau als klar klassisch linke Themen. Oder auch jetzt, wenn wir an das Flüchtlingsthema denken, so Äußerungen in Richtung Multikulturalismus oder ein modernes, neues Familienbild, das nicht klassisch von Mann und Frau und Kind geprägt ist. Das sind alles Themen, die wir als links definieren würden im Projekt. Rechte Themen sind dann auch teilweise die Gegenspieler, also eine Reduktion des Wohlfahrtsstaatsausbaus, eine freie Marktwirtschaft, eher eine Stärkung des Nationalismus und traditioneller Werte.
Sie haben ja als wissenschaftliche Beraterin auch bei einem Projekt mitgearbeitet, das vom Bayerischen Rundfunk durchgeführt wurde. Hier wurden die Wahlprogramme der Parteien nicht von Hand analysiert, sondern durch einen Algorithmus. Dieser Algorithmus kennt die Schemata natürlich auch dieses Manifesto-Projekt, sortiert Aussagen dann danach ein. So ein Programm kann natürlich, das kann man sich vorstellen, viel schneller Texte erfassen. Ist das der einzige Vorteil von diesen Systemen der Analyse und was würden Sie sagen, kann dieses System besonders gut?
Zum einen ist natürlich einfach ein großer Vorteil, dass es sehr schnell große Textmengen analysieren kann, was ein Mensch einfach nicht so schnell kann. Möglicherweise ist auch ein gewisser Vorteil, dass es keinen menschlichen Bias hat. Das muss man natürlich auch immer bedenken. Auch Menschen, auch wenn sie gut trainiert sind, haben irgendwie ihr eigenes Mindset im Kopf, was sie mitbringen. Auch gerade wenn es zum Beispiel um Wahlprogramme geht, dann hat man auch schon vorher eine bestimmte Idee davon, wo bestimmte Parteien politisch stehen. Da ist natürlich immer der Versuch, das so gut wie möglich aus so einer Inhaltsanalyse dann rauszuhalten. Aber das wird man wahrscheinlich doch auch nicht immer schaffen, sondern man liest eben auch zwischen den Zeilen.
Also man interpretiert.
Genau. Und da ist der Algorithmus eben relativ immun gegen. Der kann wirklich nur das analysieren, was da steht. Das ist dann aber andererseits auch manchmal eine Grenze und ein Problem des Algorithmus. In dem Projekt beim Bayerischen Rundfunk gab es zum Beispiel immer Probleme mit dem Thema Familie, über das die Grünen auch sehr viel sprechen. Und das dann immer in eine bestimmte Kategorie einsortiert wurde aus unserem Projekt, wo es aber eigentlich um so ein traditionelles Familienbild geht. Und die Grünen natürlich Familie eigentlich ganz anders definieren. Es kommt eben dieses Wort häufig vor und wahrscheinlich auch noch damit zusammenhängende Worte wie Kinder, Eltern, die dann eben, wenn der Algorithmus die sieht, dann denkt er sofort, das kommt auch häufig in Aussagen zu diesem traditionellen Familienbild vor und dann wird es dort einsortiert.
Aber das könnte man ja verbessern.
Genau, also man kann auf jeden Fall natürlich daran arbeiten, dass der Algorithmus mehr Informationen noch hat und das besser sozusagen dann rauslesen kann. Ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel bei der AfD, die dann oft auch in so automatisierten Analysen relativ links erscheint. Und das entsteht häufig dadurch, dass sie eben schon viel über den Wohlfahrtsstaat sprechen und auch den Wohlfahrtsstaat ausbauen, aber dabei nicht in jedem Satz dann wieder sagen, dass es natürlich nur um den Wohlfahrtsstaat für eine ganz bestimmte Gruppe geht, nämlich die ethnisch Deutschen oder irgendwie das von der AfD definierte Volk. Und das ist eben genau, zum Beispiel sowas als Leser hat man das dann im Kopf. Das reicht vielleicht, wenn das einmal am Anfang und am Ende erwähnt wird. Und dann kann man das auch auf alle weiteren Aussagen so interpretieren. Und der Algorithmus, wenn er dann eine einzelne Aussage nur liest, in der das dann nicht explizit drinsteht, kann das eben nicht.
Wozu braucht man das denn eigentlich? Also dient das jetzt der Orientierung von einem Wähler zum Beispiel? Oder ist es für die politikwissenschaftliche Forschung interessant, weil man sich anschauen kann, wie bewegen sich Parteien über einen gewissen Zeitraum? Also was ist der Nutzen davon?
Also wir machen es natürlich tatsächlich erstmal für die Forschung. Und da ist es eben einfach eine Möglichkeit, über viele Länder hinweg, über einen großen Zeitraum, da kann man nicht irgendwie in jedes Dokument ganz im Einzelnen reingehen und ganz spezifische Positionen vergleichen, sondern man braucht ein bisschen abstraktere Positionen, die man sozusagen aus den Dokumenten herausgeholt hat, um dann vergleichen zu können. Und dafür würde ich sagen, ist es auf jeden Fall ein großer Vorteil. Für den Wähler, glaube ich, kann es immer nur eine Orientierung geben. Und daneben ist eben nochmal auch eine Befragung an sich selbst notwendig. Was sind Themen, die mir wichtig sind? Und dann vielleicht nochmal eine spezifische Auseinandersetzung mit den Parteien zu diesen Themen, was die Parteien da jeweils zu bieten haben und wo man sich da am besten aufgehoben fühlt. Da ist vielleicht auch interessant, sozusagen aus der Forschung auch zu dem Thema, eben, ne, wie wichtig sind Wahlprogramme und da ja oft das Gefühl herrscht, ach, die Parteien machen sowieso, was sie wollen und halten sich nicht an ihre Programme. Da zeigt die Forschung auch anderes und es werden eher 60-70% der Versprechen aus den Wahlprogrammen auch tatsächlich umgesetzt.
Ist das so?
Das ist so im internationalen Vergleich, aber das ist eben auch so eine Erkenntnis aus der Forschung, das jetzt einfach einem Wähler zu sagen, naja, hab dich mal nicht so, die Parteien setzen doch irgendwie viel um. Was ist dein Problem? Damit ist es ja irgendwie nicht gelöst, das Gefühl, dass das eben doch nicht so ist. Und ich glaube, das liegt eben tatsächlich oft daran, dass gar nicht jedes Versprechen der Parteien gleich wichtig für einen Wähler ist, sondern dass es ganz spezifische Versprechen gibt, die eben ganz besonders wichtig sind und dass es dann egal ist, ob irgendwie 60% eingehalten worden sind. Aber wenn das Thema, das irgendwie direkt das Leben eines Wählers beeinflusst, eben da die Partei sich nicht an das Versprechen gehalten hat, dann macht das doch viel aus für die einzelne Person. Und deswegen, genau, denke ich, der Wähler ist vielleicht nicht immer gut aufgehoben, wenn er sich nur diese aggregierten Werte anguckt, sondern muss sich auch nochmal genauer mit den einzelnen Positionen beschäftigen der Parteien.
Sagt Pola Lehmann vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, die sich als Mitarbeiterin des Manifesto-Projekts für die Weiterentwicklung der maschinellen Auswertung von Wahlprogrammen interessiert. Kinematic aus Melbourne, Australien, feiern ihr 16-jähriges Bandjubiläum. 4 Alben haben sie in den letzten Jahren rausgebracht, das letzte in diesem Jahr. Kites heißt das rockige Werk und dazu gehört auch der Titel Peyote, einer der beliebtesten Songs auf der Netzmusikplattform Jamendo. You were. wahrscheinlich ist ein Begriff, den man hier durchaus anwenden kann. Ein wichtiges Programm, das in Deutschland zur Übertragung der Wahlergebnisse genutzt wird, ist unsicher. Und zwar immer noch, obwohl der Chaos Computer Club schon vor 2 Wochen darauf hingewiesen hat, dass es da eine Sicherheitslücke gibt. Das Unternehmen, das die Software entwickelt hat, schafft es aber offenbar nicht, die Probleme zu lösen, zumindest nicht komplett. Da kann man nur von Glück sagen, dass es die Zivilgesellschaft gibt. Denn der Sicherheitspatch kommt jetzt ebenfalls vom Chaos Computer Club als Software-Spende sozusagen. Jan Rähm fasst die Vorgänge nochmal zusammen.
Die Bundestagswahlen in Deutschland sind vom Grundsatz her allgemeine, unmittelbare, freie, gleiche und geheime Wahlen. Und sie müssen nachvollziehbar sein. Aufgrund dieser Grundsätze hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, in Deutschland dürfen keine Wahlcomputer zum Einsatz kommen. Linus Neumann vom Chaos Computer Club, kurz CCC, erklärt, dass es
den Anspruch gibt an diese Wahl, dass sie geheim und transparent nachvollziehbar ist. Und wenn du so eine Urne da stehen hast, ja, dann kannst du eigentlich den kompletten Wahlprozess beobachtbar und nachvollziehbar machen. Und solange Siegfried und Roy nicht irgendwie die Wahlhelfer sind, hast du gleichzeitig eine nachvollziehbare, aber auch eine geheime Wahl. Und wenn man jetzt Computer als Wahlgeräte nimmt, dann ist das ohne weiteres nicht möglich. Weil mit dem Computer ist das entweder geheim oder nachvollziehbar.
Aber trotzdem sollen Computer und Software bei der Wahl helfen. Nämlich bei der Auszählung und Übermittlung der Stimmen. Auch dieser Prozess sollte transparent und nachvollziehbar sein. Jedoch zeigte sich vor 2 Wochen, dass er auf andere Art transparent ist, als sich das die Beobachter wünschen würden. Denn mindestens eines der eingesetzten Programme erlaubt dank einer Unmenge an Schwachstellen ungeahnte Einblicke und Manipulationsmöglichkeiten. Die Software auf Funktion und Sicherheit zu überprüfen, war Bürgern in der Vergangenheit immer wieder mit dem Argument Sicherheit verwehrt worden. Allerdings fand dann doch eine Version eines der eingesetzten Programme den Weg zum Informatikstudenten Martin Schiersig. Der fand schnell heraus, weder die Software noch die dazugehörigen Server sind sicher.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Bei einem Computerprogramm, das bei der Bundestagswahl eingesetzt werden soll, sind erhebliche Sicherheitsmängel festgestellt worden. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung, an der unter anderem der Chaos Computer Club beteiligt war. Die Experten kommen zu dem Schluss, dass die Software über viele Kommunen die Wahlergebnisse weitermelden, nicht abgesichert sei. Der Bundeswahlleiter sprach von einem ernsten Problem. Inzwischen habe der Hersteller aber nachgebessert.
Die Probleme waren und sind vielfältig. Linus Neumann sieht hauptsächlich 3 Angriffsszenarien, wie er bei der CCC-Veranstaltung Datengarten in der vergangenen Woche erklärte.
Wir haben eine Reihe an Schwachstellen entdeckt, die ich hier gar nicht alle erwähnen möchte. Wir haben 23 Seiten Bericht darüber geschrieben, aber es geht einmal um diesen FTP-Upload, es geht um Software-Updates und es geht um die Dateiformate an sich. Das sind also jetzt die 3 Angriffsszenarien, die jeweils aus einer Kombination mehrerer Schwachstellen bestehen.
Dazu gehören unter anderem verheerende Schwächen wie einfach zu erratende Standardzugangsdaten. Einige der Schwachstellen habe der Hersteller behoben, hieß es in der Tagesschau. Das bezweifelt Linus Neumann in seinem Vortrag. Denn als er die Meldung sah, habe er die Aussage direkt prüfen wollen. Die Software zeigte jedoch den Stand.
Letztes Software-Update 5. September 2017. Das war 2 Tage vor unserer Veröffentlichung. Und alle Exploits, die wir veröffentlicht haben und dokumentiert haben, beziehen sich auf diese Datei vom 5. September.
Und so hat der CCC kurz vor der Wahl zu einem ungewöhnlichen Mittel gegriffen. Er veröffentlichte eine Software-Spende, die nach eigenen Angaben 5 Tage vor der Bundestagswahl beim Stopfen der gröbsten Löcher helfen soll. So solle die Open-Source-Spende das Einspielen manipulierter Updates wirkungsvoll verhindern. Man wolle den Hersteller dazu bewegen, sich kompetenten Rat zu suchen, schreibt der CCC. Es fehle dem Hersteller nicht nur am Willen, so die Hacker, sondern an Kompetenz und inzwischen auch in der notwendigen Zeit, seine Probleme nachhaltig in den Griff zu bekommen. Dass die Wahl von den Problemen zwar überschattet, nicht jedoch behindert würde, betont die Bundeswahlleitung. So versichert der stellvertretende Bundeswahlleiter Georg Thiel in der ZDF-Sendung Heute Plus.
Alle Ergebnisse werden nochmal händisch gegengecheckt und werden geprüft. Insofern ist, glaube ich, ein vielfach gesichertes System da.
das natürlich beruhigend zu wissen, dass die Ergebnisse nochmal gegengecheckt werden. Was allerdings verwundert, ist, dass kein einziger Wahlkreis der PC-Wahl verwendet, diese Software, die da problematisch ist, das Update des CCC benutzen wird. Die Begründung lautet, man dürfe nur Updates vornehmen, die vom offiziellen Hersteller Vote IT angeboten werden. Was das Dilemma ziemlich gut verdeutlicht, in dem viele öffentliche Institutionen stecken, die sogenannte proprietäre Software benutzen, also solche, deren Quellcode urheberrechtsgeschützt ist. Denn wenn Programme nicht unabhängig kontrolliert werden können, dann können eben Sicherheitslücken entstehen, die dann vielleicht auch mal von Hackern entdeckt werden, die eben nichts Gutes im Schilde führen. In einem offenen Brief unter dem Titel Public Money, Public Code haben deshalb knapp 70 Vereine und Organisationen, Bundestagsabgeordnete und EU-Parlamentarier diese Woche erneut dazu aufgefordert, offene Programme in der öffentlichen Verwaltung zu nutzen. Auf der Kampagnenseite ist diesbezüglich von der kritischen Infrastruktur demokratischer Nationen des 21. Jahrhunderts die Rede. Was damit gemeint ist, das habe ich den Mitinitiator des Briefes, den Präsidenten der Free Software Foundation Europe, Matthias Kirschner, gefragt.
Na, das ist eigentlich erstmal alle Software, die von öffentlichen Behörden eingesetzt wird. Und je nachdem wird halt umso kritischer, umso gefährlicher das sein könnte, wenn jemand diese manipuliert oder abändert. Und das ist dann, also auf der einen Seite kann das sein, die App, die von der Verwaltung veröffentlicht wird, von dem Ministerium, damit man sich besser zurechtfindet, zu welchem Amt muss man denn jetzt gehen mit diesem Anliegen. Das kann sein, dass das ist eine Software, wenn ich zur Eheschließung auf ein Standesamt gehe, damit dort diese Daten verarbeitet werden und dann die Ehe zustande kommt. Das kann sein, dass das eine Software ist, mit der man irgendwelche Straßenschäden melden kann, bis hin zu Software, die jetzt in Wahlen verwendet wird, um die Wahlergebnisse an den Bundeswahlleiter zu übermitteln.
Also im Grunde genommen eigentlich alles.
Ja.
Die Free Software Foundation Europe hat jetzt so einen öffentlichen Brief, Public Money, Public Code, veröffentlicht. Der ist mittlerweile von knapp 70 Organisationen unterschrieben worden. Was sind denn die Kernforderungen in diesem Brief?
Also wir haben den Brief sogar jetzt schon an die Bundestagskandidaten rausgeschickt Anfang der Woche, über 1000 Bundestagskandidatinnen. Und darin fordern wir eben, dass Software, die mit öffentlichen Geldern finanziert wird, unter freien Softwarelizenzen veröffentlicht werden soll.
Okay, schauen wir uns das mal genauer an. Vielleicht gibt es da ja so ein paar naheliegende Beispiele. Wie gefährden denn diese geschlossenen Systeme, also Systeme, bei denen eben nur bestimmte Unternehmen Zugriff auf so einen Quellcode haben, wie gefährden die die Sicherheit?
Na, ein wichtiger Aspekt bei Sicherheit ist Überprüfbarkeit. Also wenn eine Software von vielen Augen betrachtet werden kann, von vielen überprüft werden kann, dann können die Leute sicherstellen, dass die Software wirklich hohen Standards entspricht. Wenn man jetzt aber die Software geheim hält, dann ist das schwieriger, erstmal diese genaue Funktionsweise zu überprüfen und die Software sicherer zu machen. Ein Angreifer ist immer im Vorteil. Der muss nur eine Sicherheitslücke finden und kann die dann ausnutzen. Verteidiger bei IT-Sicherheit, die haben ganz viele Angriffsstellen, die sie überprüfen müssen. Wenn die jetzt auch anfangen müssen, eine Blackbox zu analysieren und zu schauen, wie man jetzt eine Blackbox sicherer macht, das ist viel zu aufwendig. Wenn jetzt im Gegensatz dazu bei freier Software diese Blackbox geöffnet wird und der komplette Quellcode der Software, also dieses Kochrezept, wie diese Software funktioniert, offen ist, können da alle Leute drüber schauen. Da können nicht nur das Unternehmen, was die Software am Anfang geschrieben hat oder die Verwaltung, die Software am Anfang geschrieben hat, sondern auch andere Verwaltungen, andere Unternehmen. Es ist nicht eingeschränkt, wer diese Software, die Sicherheit der Software überprüfen kann.
Liegt da womöglich ein Missverständnis vor, dass man denkt, Open Software, vielleicht ist das nicht so sicher und man ist einfach nicht genügend informiert darüber?
Das ist bei vielen Leuten so, dass die meinen, dass wenn man weiß, wie etwas funktioniert, dass man das ja besser austricksen kann. Das ist aber so, man kann das vergleichen mit einem Schlüssel und einem Schloss. Also wir haben lange Zeit als Gesellschaft geschaut, wie kann man denn eine Türe sicher machen? Dann hat man gesagt, okay, es gibt einfach so ein Schloss, das wird in der Türe gemacht und einen Schlüssel dazu. Und wie ein Schloss und ein Schlüssel funktionieren, das kann man überall auch nachlesen. Da kann man, Experten haben dann darüber diskutiert, was sind jetzt sicherere Schlösser, was sind bessere Verfahren dort. Und das Sicherheitsverfahren beruht darauf, dass die Person, die den Schlüssel hat, die Türe öffnen kann. Und dadurch, dass man das weiß, macht das jetzt nicht unsicherer, das System.
Wie sieht denn die rechtliche Situation aus? Also momentan ist es ja so, wenn Sicherheitslücken entdeckt werden in diesen geschlossenen Systemen, dann passiert das meist auf illegalem Weg, obwohl da mitunter gar keine kriminellen Absichten hinterstecken. Wie sieht das denn in Deutschland aus? Hat sich jetzt zum Beispiel Martin Tschirsich, dieser IT-Student, der die Sicherheitslücke bei PC-Wahl entdeckt hat, hat der sich strafbar gemacht?
Nach meinem Kenntnisstand ist das nicht so. Also das ist in den USA, hätte er das gemacht. In Deutschland ist das nicht so. Allerdings ist es so, dass es in Deutschland trotzdem nicht rechtlich erlaubt ist, dass man diese Sicherheitslücken dann behebt und zum Beispiel von dieser Software, die da analysiert worden ist, gleich eine korrigierte Version veröffentlicht. Das darf man nicht machen, da verstößt man dann gegen das Urheberrecht.
Wie sieht das denn wirtschaftlich aus? Das ist vielleicht ein zweites Missverständnis. Heißt das Benutzen von freier Software automatisch, dass man da kein Geld mehr verdienen kann?
Das ist eins der Missverständnisse, dass freie Software oft als kostenlose Software wahrgenommen wird. Freie Software heißt aber, dass es vier Freiheiten oder vier Rechte gibt bei der Software, dass man die für jeden Zweck verwenden kann, die Funktionsweise verstehen kann, die Software weiter verbreiten kann und sie verbessern kann. Das kann man kostenlos machen. Aber die meisten Unternehmen wollen dafür auch eine Gegenleistung haben, also wollen da Geld haben, wenn sie eine Software entwickeln. Es gibt im freien Softwareumfeld genauso wie im proprietären Umfeld Leute, die schreiben auch mal eine Software einfach als Hobby, veröffentlichen das und haben da jetzt keine finanziellen Interessen. Wenn das aber komplexere Softwareverfahren sind, an denen man mehrere Monate dran sitzt, mit mehr Mitarbeiter bezahlen muss, dann ist das genauso bei freier Software, dass man dafür Geld verlangt, dass man das schreibt. Der einzige Unterschied ist, dass die rechtlichen Bedingungen, unter denen man diese Software weitergibt, bei der proprietären Software, so ist, dass eben niemand anders da Änderungen machen kann, dass man sehr stark an den Hersteller gebunden ist, wohingegen bei freier Software komplett dieses, wie funktioniert die Software eigentlich genau, was kann man damit machen, das wird alles dem Anwender dann auch mit überlassen.
Gibt es denn erfolgreiche Modelle oder Beispiele, die man sich mal anschauen kann, wo eine öffentliche Infrastruktur auf freie und offene Alternativen umgestiegen ist und dann auch klar wurde, dass das sicherheitstechnisch Vorteile hat, aber auch unternehmerisch jetzt keine Nachteile mit sich bringt?
Es gibt erstmal mehrere Beispiele, an denen man sehen kann, wie freie Software schnell wiederverwendet wird. Zum Beispiel gibt es Fix My Street, das ist in Großbritannien mal entwickelt worden. Das ist eine freie Software, mit der man Straßenschäden melden kann oder auch andere Probleme mit öffentlicher Infrastruktur. Das wird mittlerweile in 8 Ländern eingesetzt. Alle haben das etwas auf sich angepasst. Es ist nie der gleiche Dienstleister, sondern unterschiedliche Dienstleister, die das machen können.
Da ist die Idee, dass man Straßenschäden meldet, die dann repariert werden sollen.
Genau, unter anderem, ja.
Okay, andere Beispiele?
Und dann gibt es eben auch wieder Software, die jetzt im Sicherheitsbereich eingesetzt wird. Das ist eine Software, die jetzt KnuPG heißt die. Das ist eine Software zum Verschlüsseln von Informationen, die also vor allem E-Mails. Das ist eingesetzt worden von zum Beispiel Edward Snowden, als der mit den Journalisten kommuniziert hat. Und das ist eine Software, die nachher von unterschiedlichen Unternehmen, von unterschiedlichen Behörden genutzt wird und dadurch die Sicherheit insgesamt erhöht worden ist. Und wenn Software, die mit öffentlichen Geldern finanziert wird, veröffentlicht wird, dass es dann eine sehr viel bessere IT-Infrastruktur der Behörden gibt, was dann letztlich auch wieder allen Bürgern hilft, weil wir für das gleiche Geld, was für IT ausgegeben wird, bessere Möglichkeiten bekommen.
Sagt Matthias Kirschner, Präsident der Free Software Foundation Europe, der auch aus finanziellen und sicherheitstechnischen Gründen dafür appelliert, in der öffentlichen Verwaltung auf offene Software umzustellen. Das Gespräch, wie auch alle anderen Beiträge dieser Sendung, finden Sie natürlich wie immer auch auf unserer Seite breitbanddeutschlandfunkkultur.de. Loved You heißt unser nächster Titel, ein rockiger Gitarrensong von einer Band namens Lower Loveday. Und weil das stark nach Zungenbrecher klingt, sage ich das jetzt nochmal hintereinander weg. Loved You von Lower Loveday.
did like a hole in the head that's tearing me open.
Besprechung.
Und hier kommen wir jetzt zu einem Thema, das uns nun wegführt von den Wahlen. Es geht um Kopierschutz. In der Regel macht sich ja kaum einer darüber Gedanken, wie das eigentlich funktioniert, dass wir Filme, Serien und Musik nicht nur auf alle möglichen Geräte streamen können, sondern auch kurzzeitig als Kopie auf unsere Geräte holen dürfen. Im Hintergrund organisieren das sogenannte DRMs, digitales Rechtemanagement heißt das. Einige sind vielleicht bekannt, wie Microsoft Silverlight zum Beispiel. Jetzt soll es aber plattformübergreifend einen Standard geben, der vom World Wide Web Konsortium vorige Woche abgesegnet wurde, die Encrypted Media Extension, kurz EMI. Gegen diese feste Implementierung eines Kopierschutzes in alle Browser gibt es allerdings Widerstand. Die Electronic Frontier Foundation, EFF, hat protestiert und ist nach der Verabschiedung demonstrativ aus dem Gremium ausgetreten. Über dieses technisch doch recht komplexe Thema sprechen wir jetzt mit dem Journalisten Peter Welchering, mit dem ich jetzt verbunden bin. Hallo.
Ja, hallo nach Berlin.
Worum geht es denn bei dem Streit genau, der den Austritt der EFF dann oder der darin gemündet ist?
Ja, es geht um einen Streit, der tatsächlich über sechs Jahre lang ganz hart geführt wurde. Und es geht letztlich um eine Schnittstelle im Browser, über die Kopierschutz verankert werden kann. Genauer über eine Schnittstelle, die nennt sich Encrypted Media Extension. Und genau diese Schnittstelle, die ist jetzt eben als World Wide Web Standard verabschiedet worden. Das wollte die Electronic Frontier Foundation verhindern. Und weil sie das weder verhindern konnte, noch mit ihrem Alternativvorschlag durchgekommen ist, sind sie jetzt eben aus dem World Wide Web Konsortium ausgetreten.
Vielleicht sprechen wir aber nochmal zunächst darüber, was denn genau hinter diesem Standard, dieser Encrypted Media Extension, was dahinter steckt. Wie funktioniert denn das technisch?
Technisch, wie fast alle Schnittstellen für das digitale Rechtemanagement, die Inhalte, also Video, Audio, Bilder, auf die ich zugreifen will, die sind verschlüsselt. Und wenn ich mir diese Inhalte anhören will, darauf zugreifen will, dann prüft eben das digitale Rechtemanagement, darf ich das? Wenn ich das dann darf, wenn ich eine Berechtigung habe, weil ich etwas gekauft habe oder weil ich ein Passwort habe oder weil mein Browser über eine entsprechende Erlaubnis verfügt, dann wird entschlüsselt und dann kann ich mir das angucken. Und die Encrypted Media Extensions machen nun genau das mit dieser Schnittstelle können eben solche Berechtigungen und solche Schlüssel verwaltet werden. Und wenn ich etwa ein Video aufrufe, aber beispielsweise meine top-level-domain.de hier aus Deutschland, die wäre dann etwa für dieses Encrypted Media Extensions unter Umständen dann Anlass, die Entschlüsselung zu verweigern, weil nämlich dieses Video für Deutschland nicht zugelassen ist, sondern nur für die USA und für Großbritannien. Und das passiert jetzt eben direkt über die Browserschnittstelle. Da muss also keine weitere Software, die das verwaltet, mehr installiert sein, sondern das kann direkt sozusagen im Browser angekoppelt sein.
Was sind denn dann genau die Vorteile und auch die Nachteile dieser EMI-Schnittstellen?
Also der größte Vorteil, dass tatsächlich keine fehleranfälligen und aufwendigen herstellereigenen Systeme für das digitale Rechtemanagement eben beim Benutzer mehr installiert werden müssen. Wenn man sich mal anschaut, was Adobe uns da alles zugemutet hat, mit welchen Fehlern, mit welchen Sicherheitslücken, das war in den vergangenen Jahren ja schon ganz, ganz furchtbar teilweise. Und das war etwa auch ein Hemmnis für die weitere Verbreitung von E-Books, weil da gab es dann so viele unterschiedliche Standards, mit denen konnte keiner mehr zurechtkommen. Und jetzt gibt es eben einen einheitlichen Standard, der ist von vielen geprüft worden. Also der vermeidet eben auch die bisher bekannt gewordenen und bisher so quälenden Sicherheitsprobleme beim digitalen Rechtemanagement.
Das sind jetzt erstmal die Vorteile gewesen. Da muss es aber doch auch ganz große Nachteile geben. Also die EFF lehnt ja diese neuen Standards sehr vehement ab. Warum?
Ja, sie hat auf ein paar Nachteile hingewiesen. Und einer der für mich wirklich gravierendsten Nachteile besteht darin, dass Sicherheitsforschern tatsächlich ein wichtiges Instrument genommen wird. Beispielsweise, wenn ich die Vermutung habe, dass in einer Videodatei ein Virus versteckt ist, dann schaue ich mir die Dateistruktur an und kann dann entscheiden, ist das ein Verdacht, der gerechtfertigt ist, dass da eine Schadsoftware drinstecken könnte, oder ist das eben anhand der Dateistruktur ausgeschlossen? Bisher konnte ich mir die Dateistruktur auch anschauen, wenn da ein Kopierschutz drauf steckte. Und ich konnte sie auch analysieren, ohne dass ich mir das Video angeschaut habe. Also ich konnte Aufschluss darüber eben bekommen, steckt da jetzt mit großer Wahrscheinlichkeit eine Schadsoftware drin oder eben nicht. Aber weil jetzt der Kopierschutz in diesem Standard so rigide angewandt wird, dass ich mir nicht einmal mehr die Dateistruktur anzeigen lassen kann, da kann ich mir eben auch nicht mehr anzeigen lassen, eine Analyse, ob tatsächlich die Wahrscheinlichkeit, dass eine Schadsoftware in einer bestimmten Datei mit enthalten ist, eben da auch drinsteckt. Also solche sicherheitsrelevanten Arbeiten, die sind nicht mehr möglich. Und Sicherheitsforscher müssten sich dann, bevor sie sich so eine Datei anschauen können, erstmal die Genehmigung des Rechteinhabers einholen. Aber die wird natürlich gerade, wenn man schon den Verdacht hat, da könnte eine Schadsoftware dahinter stecken, in der Regel nicht erteilt, da wird sich ja keiner blamieren. Und der zweite Punkt, nicht geregelt, ist eben auch in diesem Standard die Archivierung von Webinhalten. Und da kann es dann passieren, dass eben Webinhalte nicht mehr archiviert werden können, weil beispielsweise Wayback-Maschinen wie archive.org oder ähnliche nicht die Nutzungsrechte fürs Anzeigen beispielsweise eines Bildes besitzen. Und diese Encrypted Media Extensions, die verhindern dann die Archivierung, weil eben bei der Rechtevergabe nicht in allen Fällen ganz sauber zwischen Anzeigen und Archivieren unterschieden werden kann. Bisher konnte ich mir beispielsweise über archive.org dann noch anschauen, wie eine Webseite vor 5 oder 6 Jahren ausgesehen hat. Das kann beim Recherchieren manchmal sehr hilfreich sein. Und dann werde ich vermutlich bestimmte Seiten, bei denen eben solche Rechte nicht mehr vergeben wurden oder nicht sauber unterschieden wurden, einfach nicht mehr anschauen, nicht mehr recherchieren können.
Also da gibt es klar Nachteile. Warum ließ es sich denn jetzt nicht regeln in diesem World Wide Web Konsortium, dass man da einen Kompromiss findet?
Also die Electronic Frontier Foundation, die hat wirklich viele Kompromissvorschläge vorgelegt. Die haben auch, ich glaube, mindestens 5-mal nochmal nachgebessert mit ihren Kompromissvorschlägen. Und man muss ja sagen, seit 2013 wird da ja sehr, sehr intensiv über Ausnahmeregelungen eben auch bei den Encrypted Media Extensions diskutiert. Da war ja die EFF gar nicht die einzige Organisation, die sowas wollte. Denn anfänglich hatte ja Tim Berners-Lee, also sozusagen der Erfinder des World Wide Web, auch noch solche alternativen Regelungen. Vor allen Dingen, was eben Sicherheitsforscher und was Archive anging. Diese alternativen Regelungsvorschläge, die Tim Berners-Lee so hatte, die hat er dann einfach zurückgezogen. Für viele Netzbeobachter war überhaupt nicht nachvollziehbar, was macht der Mann da eigentlich? Und jetzt hat er die jetzige Ausprägung des Standards mit befürwortet. Ja, und da muss man eben sehen, hinter diesem Standard, da stecken solche Unternehmen wie Microsoft, Google, Apple, Mozilla, Adobe, aber etwa auch Anbieter wie Netflix. Und die stellen natürlich eine gewisse Marktmacht dar. Der hat sich letztlich auch der Tim Berners-Lee gebeugt. Und deshalb wird dieser Standard jetzt auch durchgesetzt und konnte sich eben die EFF mit ihren Vorschlägen, auch mit ihren Sicherheitsbedenken, gegen diese massive Marktmacht der Internetkonzerne nicht durchsetzen.
Die EFF, die ist jetzt nicht mehr Teil dieses World Wide Web Konsortiums. Dabei standen die ja vor allem als Verfechter für offene Standards da und achteten auch auf den Datenschutz. Wie muss man diesen Rückzug denn jetzt beurteilen? Also werden diese Anliegen in Zukunft noch weniger beachtet werden?
Diese Anliegen werden innerhalb des Konsortiums, also innerhalb des World Wide Web Konsortiums, genauso wenig beachtet werden, wie das in den vergangenen 5 oder 6 Jahren der Fall war. Ja, da war die EFF zwar noch drin, aber sie konnte sich eigentlich gar nicht durchsetzen. Was die EFF-Vertreter machen konnten, war Diskussionen, wie jetzt eben auch in der Öffentlichkeit, dann zu initiieren. Das können sie nach wie vor. Aber man muss eins ganz klar sehen, das World Wide Web Konsortium ist seit vielen Jahren eine reine Organisation der großen Internetkonzerne. Die setzen dort knallhart ihre Standards, ihre Interessen durch. Und ob die EFF nun im World Wide Web Konsortium ist oder von außen Kritik daran übt, das wird letztlich dann an der Arbeit im World Wide Web Konsortium selbst nichts ändern.
Peter Welchering, vielen Dank für das Gespräch. Die Damhands sind eine Folk-Rock-Band aus Texas. Nach 2 ersten EPs in den Jahren 2011 und 2013 haben Dan Martin und Kyle Rother nun ein Album veröffentlicht, das den simplen Titel More Songs trägt. Open Range klingt musikalisch typisch Damhands nach vergangenen Tagen.
Over the thing you say. You don't wanna, but you gotta.
Breitband, Medien und Meinungen.
Heute mit meiner Kollegin Vera Linz. Hallo Vera.
Hallo.
Am Donnerstag wurde ja das Deutsche Internetinstitut in Berlin eröffnet. 50 Millionen Euro sollen dort in den nächsten 5 Jahren für Forschung ausgegeben werden. Wem gehört denn dieses Institut?
Ja, es ist öffentlich, aber es ist keine eigenständige Einrichtung, sondern ein Konsortium von Universitäten aus Berlin und Potsdam. Also zum Beispiel der Humboldt-Universität, der Technischen Universität oder dem Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, WZB. Das Ganze ist erstmal angelegt auf 5 Jahre und danach wird man vielleicht auch entscheiden, ob es dann eine eigenständige, dauerhafte Einrichtung wird.
Genau genommen heißt das ja Weizenbaum-Institut für die vernetzte Gesellschaft, benannt nach dem Informatiker Josef Weizenbaum, der sich ja kritisch mit dem Verhältnis von Mensch und Maschine auseinandergesetzt hat. Welche kritischen Fragen sollen denn jetzt in diesem Institut behandelt werden?
Genau darüber habe ich mit Janet Hoffmann gesprochen. Sie ist Professorin am WZB und darüber eben auch Teil des Internetinstituts.
Generell haben wir 6 große Forschungsbereiche, etwa zum Thema Digitalisierung der Arbeit, zum Thema Bildung und soziale Ungleichheit, aber auch zum Thema Wandel von Öffentlichkeit. Und es gibt eine Fragestellung, die sozusagen den roten Faden durch das ganze Institut bildet. Und das ist die Frage nach der Zukunft der individuellen und gesellschaftlichen Selbstbestimmung.
Janet Hoffmann ist ja auch Direktorin des Humboldt-Instituts für Internet und Gesellschaft, kurz auch Google-Institut genannt, weil von Google mitgefördert und auch ansässig in Berlin. Wie stehen denn beide Institute jetzt zueinander?
Ja, das fragt man sich natürlich. Und da gibt es tatsächlich personelle Überschneidungen. Mehrere Leute arbeiten sowohl in dem einen als auch in dem anderen Institut, wobei das Google-Institut deutlich kleiner ist vom Budget her. Entstehen könnte aber so ein großes Netzwerk, da sich in Berlin verschiedene Einrichtungen mit Internetforschung befassen. Das hofft zumindest auch Janet Hoffmann, dass da eben wirklich was Größeres entsteht zwischen den Einrichtungen.
Nun gibt es ja bereits einige Forschung zum Internet. Regelmäßig kommen auch Buchpublikationen zu Digitalthemen heraus. Wissenschaftler beschäftigen sich mit den Folgen der Digitalisierung, die wir ja hier bei Breitband auch immer wieder interviewen. Warum ist denn jetzt noch so ein Extrainstitut notwendig?
Also Janet Hoffmann meint, dass es in Deutschland an Sozialforschung zum technischen Wandel mangelt und auch an interdisziplinärer Zusammenarbeit. Und an diesem neu gegründeten Institut wird es eben Forschungsgruppen geben. Da sind Juristen drin, Sozialwissenschaftler, Informatiker und Ökonomen.
Und diese Art von Arbeitsgruppen, die gemeinsam forschen und das wiederum verbinden auch mit einem Auftrag des Transfers von Erkenntnissen in die Gesellschaft. Das ist das charakteristische Merkmal dieses Instituts. Und damit stehen wir, muss man schon sagen, international zurzeit relativ alleine da. Das ist das erste Institut, das 100% öffentlich finanziert ist.
Also das ist schon was Besonderes, würde ich sagen. Und hoffen kann man nun, dass sich diese Erkenntnisse, die da entstehen, auch in politischen Entscheidungen widerspiegeln. Gerade jetzt vor der Wahl ist es ja immer wieder ein Thema, wo rückständig Deutschland ist in der Digitalisierung. Zum Beispiel, wenn man mal an die Abdeckung von Glasfaserkabeln denkt.
Wie kompliziert der Umgang der Politik mit Digitalthemen ist, das konnte man dieser Tage ja auch in Brüssel beobachten. Dort hatte man 2013 eine Studie ausgeschrieben, um die Auswirkungen zu untersuchen, die der illegale Download von Inhalten auf ein mögliches Kaufinteresse dieser Inhalte hat. Oder anders gesagt, führt Produktpiraterie zu wirtschaftlichen Einbußen, weil dadurch weniger Produkte gekauft werden. 2015 war diese Studie fertig, ist aber erst jetzt an die Öffentlichkeit gelangt. Warum denn so spät?
Vermutlich deshalb, weil die Ergebnisse der Studie andere waren, als Brüssel erwartet hatte. Es kam nämlich heraus, dass, ich zitiere mal, keine tragfähigen statistischen Beweise für die Verdrängung von Verkäufen durch Urheberrechtsverletzungen, Zitat Ende, eben zu finden waren. Das heißt, Musik, Bücher und Computerspiele werden gekauft, unabhängig davon, ob sie auch illegal runtergeladen werden oder nicht. Das eine wirkt sich offenbar nicht auf das andere nennenswert aus. Es gibt nur eine Ausnahme, nämlich Blockbuster, also große Filme, Hollywood-Filme, da ist es anders. Und für diese Studie wurden rund 30.000 Nutzer quer durch Europa befragt.
Und warum sind die Ergebnisse dieser Studie dann erst jetzt dann oder sind erst jetzt dann doch öffentlich geworden?
Genau, weil nämlich die Europaabgeordnete der Piraten, Julia Reeder, Nachforschungen angestellt hat und hatte einen Antrag auf Informationszugang gestellt. Und daraufhin haben ihr die Mitarbeiter der Kommission dann die Studie zugespielt. Die ist auch veröffentlicht auf netzpolitik.org. Als PDF kann man die da nachlesen. Und das Ganze ist eben deshalb so brisant, weil die europäische Urheberrechtspolitik genau eben auf dieser Frage aufbaut, wie wirkt sich Piraterie aus? Und derzeit ist eben geplant, das Urheberrecht zu verschärfen, was aber offenbar gar nicht nötig zu sein scheint, wenn man dieser Studie glaubt.
Den Link zur Studie, den gibt es auch auf breitband-deutschlandfunkkultur.de. Und jetzt noch eine Meldung von Facebook. Pünktlich zur Bundestagswahl hat Mark Zuckerberg mehr Transparenz bei digitaler Wahlwerbung angekündigt. Worum geht es denn da genau?
Er hat versprochen, das soziale Netzwerk besser vor Manipulationsversuchen zu schützen. Der Hintergrund ist, dass bei Facebook Parteien durch gezielte Ansprache von Einzelnen Wahlwerbung schalten können, ohne dass die breite Öffentlichkeit das mitbekommt. Ich kann also was bekommen, was du zum Beispiel eben dann gar nicht siehst. Und das ist natürlich ein sehr intransparenter Vorgang, zumal diese Parteien ja auch durch Steuergelder auch finanziert sind. Also müsste die Öffentlichkeit das ja wissen. Und zukünftig sollten Facebook-Nutzer nicht nur erkennen können, wer für welche politische Werbung gezahlt hat, sondern sie sollen auch sehen können, welche Werbung andere Nutzer erhalten. Das heißt, man kann dann, wie wenn ich jetzt auf die Straße gehe, alle Werbeanzeigen einer Partei sehen, selbst wenn ich nicht Teil der anvisierten Zielgruppe bin. Untersucht hat Facebook auch, ob es in Deutschland zu politisch dubiosen Werbeschaltungen gekommen ist, also ob etwa politisch motivierte Manipulationen von außen stattgefunden haben. Es gab ja immer die Sorge, dass zum Beispiel russische Quellen auf die Bundestagswahl mit Fake News oder ähnlichen Einfluss nehmen. Und da sagt aber Facebook, es habe keine problematischen Propaganda-Aktivitäten finden können.
Vielen Dank, Vera, für diese Meldung, die Sie natürlich auch auf unserer Seite breitbanddeutschlandfunkkultur.de finden. Kommen wir zu Dr. Turtle. Der stellt seine Songs im Netz Leuten zur Verfügung, die damit machen können, was sie wollen. YouTube-Videos, Kickstarter-Projekte, Podcasts, Low-Budget-Indie-Filme, öffentliches Radio und auch Fernsehen, die dürfen diese Musik auch nutzen. Haben wir also Glück gehabt, dass wir die schönen Instrumentalstücke des aus dem britischen Brighton stammenden Künstlers nun auch spielen können. Dr. Turtle mit Rotisserie Graveyard, was so viel heißt wie Grillfriedhof. Ein ziemlich morbider Songtitel, der auch das Ende dieser Sendung jetzt einläutet. Hier folgen nämlich gleich die Nachrichten und das Theatermagazin Rang 1. Und das beschäftigt sich unter anderem auch sehr aktuell mit dem Theater als Erfahrungsraum der Demokratie. Ich bin Katja Bigalke und ich verabschiede mich mit den Musikern, mit denen wir diese Sendung auch begonnen haben. Wir schließen den Kreis also mit den sanften elektronischen Klängen und den Gitarrensounds von Spinning Around von The Dream Pop Project. Tschüss und träumen Sie schön.